Tore zur Freiheit. Zweites Kapitel. Der Blick, der die Welt rettete. Eine göttliche Aufrichtigkeit. Die meisterhafte Lehrmethode. Der autorisierte Ausleger und das Vorbild für die Lehren Baha'u'llahs war sein ältester Sohn Abdu'l-Bahá, der von seinem Vater zum Mittelpunkt ernannt wurde, dem sich alle Bahai für Anweisung und Führung zuwenden sollten. Die menschliche Seele und ihre Möglichkeiten auszuloten oder sie sich auch nur auszumalen, übersteigt die Vorstellungskraft von uns Menschen. Der Mensch ist mein Geheimnis und ich bin sein Geheimnis. Und Abdu'l-Bahá sagt, dass niemand sich selbst wirklich kennen kann, da es unmöglich ist, sich selbst von außen zu betrachten. Aus diesem Grund und weil Menschen häufig dazu neigen, sich mit einer geringen Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten zufrieden zu geben, ist ein gewisser Heldenmut wichtig, um Großes zu vollbringen. Dies gilt natürlich auch dann, wenn es um ein materielles Ziel geht. Es wird im Allgemeinen nicht erkannt, dass dies umso mehr gilt, wenn das angestrebte Ziel ein geistiges ist. Die Aussage anzunehmen, dass nichts zu gut ist, um wahr zu sein, und kein Ziel zu hoch, um es zu erreichen, erfordert die Bereitschaft, sich den allgemein anerkannten Maßstäben der Menschen zu widersetzen, die ihre Bestrebungen in der Regel mit ganz anderen Maßstäben messen. Nach meiner Begegnung mit Abdu'l-Bahá hat mein Leben, wie bereits angedeutet, eine ganz neue Richtung genommen. Aber ich konnte damals nicht begreifen, worin der Unterschied bestand, und selbst nach 25 Jahren kann ich es noch nicht völlig erfassen. Aber ich verstand, dass sich aus dem Nebel um mich herum ein Ziel abzeichnete, das höchste Anstrengung und Opfer wert war. Schemenhaft, aber immerhin deutlich genug, um Hoffnung zu schöpfen, dämmerte mir allmählich, dass ich mich zwar selbst nicht erkennen konnte, dass aber ganz gewiss Höhen, von denen ich zuvor nicht einmal geträumt hatte, vor mir lagen und erreichbar waren. Das war alles, was ich wusste, aber es war viel. Ich sagte mir immer und immer wieder, endlich ist das Verlangen meiner Seele in greifbarer Nähe. Ich betrachtete Abdu'l-Bahá mit einer Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung. Die Welt und ich befanden sich in Aufruhr und hier war Frieden. Er saß oder stand, ging oder sprach in seiner eigenen Welt, aber mit Händen, die alle herbeiwinkten, die sich sehnten und anstrengten. Es schien mir, als stünde er im Zentrum eines Wirbelsturms an einem Ort äußerster Ruhe oder im hypothetisch vollkommen reglosen Mittelpunkt eines schnell rotierenden Schwungrades. Ich sah diese Stille, diesen Frieden und diese unermessliche Ruhe in Abdu'l-Bahá, und es erfüllte mich mit einer rastlosen Sehnsucht nahe der Verzweiflung. Ist es verwunderlich, dass ich unglücklich war? Denn ich war todunglücklich. War ich nicht in dem äußeren Kreis dieses tobenden Tornados? Um in das Zentrum der Stille zu gelangen, musste ich den Sturm durchqueren. Aber zu wissen, dass es dieses Zentrum gab, ja sogar jemanden ruhig dort sitzen zu sehen, war ein nie zuvor erlangter Einblick. Dies war ein weiteres göttliches Paradoxon. Im Elend meiner Zweifel spendete mir die Hoffnung eine erste Andeutung nie gekannter göttlicher Bestätigung. Ich erinnerte mich an einen anderen faszinierenden Satz aus den sieben Tälern und sagte mir, nie darf der Mut ihm entsinken und müsste er 100.000 Jahre lang sich bemühen, ohne die Schönheit des Freundes zu schauen, so dürfte er doch nicht verzagen, denn jene, die die Kaaba des Hin zu uns zu finden bestrebt sind, wird die Verheißung erfreuen, wir werden sie leiten auf unseren Wegen. Kurze Zeit nach dieser ersten besonderen Erfahrung mit Abdu'l-Bahá hatte ich erneut die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Dies fand in dem schönen Haus von Herrn und Frau Kinney statt, einer Bahai-Familie, die offenbar das Gefühl hatte, ihre hingebungsvolle Liebe nie ausdrücken zu können, selbst wenn sie all ihren Besitz verschenkten. Als ich ihr Heim betrat, verloren sich das Dröhnen der Stadt, die Eleganz und der Luxus des Riverside Drive, die Armut und der Reichtum unserer modernen Zivilisation im Nichts, und ich tauchte in die Wirklichkeit ein. Diese himmlischen Seelen, die über alle Worte hinaus ihre Hingabe bewiesen, übten direkten Einfluss auf meine zögernden Schritte aus, von denen sie nichts hätten erahnen können. Mein Herz wird in allen Welten von Dankbarkeit für sie erfüllt sein. In diesem Hause wurde ich zum regelmäßigen Stammgast. Ich konnte nicht fernbleiben. Eines Tages waren Abdu'l-Bahá, der Dolmetscher und ich allein in einem der kleineren Empfangsräume im Erdgeschoss. Abdu'l-Bahá hatte über einige christliche Lehren gesprochen, und seine Interpretation der Worte Christi unterschied sich so sehr von der herkömmlichen, dass ich mich mit meinem Protest nicht zurückhalten konnte. Ich erinnere mich, etwas hitzig gesprochen zu haben. »Wie kann man da so sicher sein?« fragte ich. »Niemand kann nach all den Jahrhunderten voller Fehlinterpretationen und Streit mit Sicherheit sagen, was Jesus wirklich gemeint hat.« Er deutete an, dass es durchaus möglich wäre. »Es ist bezeichnend für meinen aufgewühlten Geist und meine Blindheit seiner Stufe gegenüber, dass ich von seiner Gelassenheit und der Autorität seiner Stimme nicht beeindruckt war, wie es eigentlich hätte sein sollen, sondern dass ich dadurch ungeduldig wurde. Das kann ich nicht glauben«, rief ich. Ich werde nie vergessen, mit welch empörter Würde der Dolmetscher mich angesehen hat. Es war, als wollte er sagen, »Wer bist du, dass du Abdu'l-Bahá widersprichst oder ihn gar in Frage stellst?« Aber Abdu'l-Bahá hat mich nicht so angeblickt. Wie sehr ich Gott danke, dass er es nicht tat. Er schaute mich lange an, bevor er sprach. Seine ruhigen, schönen Augen lasen mit solcher Liebe und solchem Verständnis in meiner Seele, dass meine Hitzköpfigkeit verflog. Er lächelte so gewinnend, wie ein Liebender seine Geliebte anlächelt, und die Arme seines Geistes schienen mich zu umfassen, als er sanft sagte, dass ich meinen Weg erproben solle, während er den seinen erproben würde. Es war, als ob eine kühle Hand sich auf eine fiebrige Stirn gelegt hätte, als ob ein Becher mit Nektar an ausgetrocknete Lippen gelegt worden wäre, als ob ein Schlüssel mein fest verriegeltes, verkrustetes und verrostetes Herz aufgeschlossen hätte. Tränen flossen und meine Stimme zitterte. »Es tut mir leid«, murmelte ich. Seit dem Tag habe ich oft darüber nachgedacht, welch tragische Auswirkungen ein Gesichtsausdruck haben kann. Ich wollte sogar ein Buch über den Blick schreiben, der die Welt gerettet hat, und dabei dem Hauptgedanken nachgehen, mit welchem Blick Jesus nach seiner dreifachen Verleugnung wohl Petrus angesehen haben muss. Was könnte dieser Blick dem verängstigten, zweifelnden und wütenden Petrus vermittelt haben? Es war sicher nicht der selbstgerechte, Achtung gebietende Blick in den Augen von Abdu'l-Bahas Dolmetscher. Es muss vielmehr etwas wie der Ausdruck von allumfassender Liebe, Vergebung und Verständnis gewesen sein, mit dem Abdu'l-Bahá mein Herz besänftigt und beruhigt hatte. Mit diesem Blick, den Jesus auf dem Weg zum Kreuz auf Petrus warf, war wahrscheinlich das Schicksal des Christentums verbunden. Hätte in diesem Blick nicht Vergebung und Liebe gelegen, wäre Petrus nicht hinausgegangen und hätte bitterlich geweint. Auch wäre er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht als Märtyrer für die Sache dessen gestorben, den er im Augenblick heftigster Angst verleugnet hatte. Ist es zu gewagt, noch einen Schritt weiter zu gehen und anzunehmen, dass die Geschicke der Welt von diesem Moment abhingen, als die Augen von Petrus und die seines Meisters sich trafen und Petrus in seinen Augen nicht etwa das las, von dem seine Seele wusste, dass er es verdiente, sondern was Gottes Gnade ihm verliehen hatte. Einer Sache bin ich mir sicher. Von diesem Blick Abdu'l-Bahas, von dem Moment, in dem er sich mir mit seinem Inneren ganz zuwandte, hing mein Schicksal für alle Ewigkeit ab. Und nicht nur mein eigenes Schicksal, das unbedeutend ist, verglichen mit der Hoffnung für die Welt, sondern auch das Schicksal der ungezählten Millionen, das in den kommenden Generationen mit dem meinen verwoben sein wird. Jeden nachdenklichen Geist, der auf 60 lange Jahre zurückblickt, muss es überraschen, ja erschrecken, wenn er die Wirkung einer einzigen unbedachten Geste, eines Wortes oder Gesichtsausdrucks bedenkt. Es ist wie mit einem Kieselstein, den man in ein ruhiges Gewässer wirft. Diese kleine Tat erzeugt Wellen, die sich endlos ausbreiten. Und während sie sich ausbreiten, berühren sie Dutzende, Hunderte und Tausende Wellen der Taten, Äußerungen, Gesten und Gedanken anderer. Alle beeinflussen sich gegenseitig, bis man sich der großen Verantwortung bewusst wird, die jeder allein dadurch auf sich nimmt, dass er einfach seinen Teil beiträgt und für kurze Zeit sein Leben lebt. Dann sieht er sich selbst als König, der jede andere Seele in der Welt früher oder später gut oder schlecht beeinflusst, allein durch seinen Atemzug und die Gedanken aus dem Innersten seines Herzens. Bahá'u'lláh sagt an einer Stelle, dass jemand, der an diesem Tag eine einzige Seele belebt, gleichsam eine jede Seele in der Welt belebt. Ist das nicht die Bedeutung seiner Worte? Bei all den vielen Gelegenheiten, bei denen ich Abdu'l-Bahá treffen, ihm zuhören und mit ihm sprechen durfte, war ich beeindruckt und jedes Mal tiefer beeindruckt von seiner Methode, die Seelen zu unterrichten. So wirkt das Wort. Er versuchte nicht allein den Verstand zu erreichen. Er suchte die Seele, das Wesen eines jeden, den er traf. Er konnte sehr logisch, ja wissenschaftlich in seiner Argumentation vorgehen. Das bewies er stets in seinen vielen Ansprachen, die ich hörte, und in so vielen weiteren, die ich las. Aber es war nicht die Logik des Gelehrten und nicht die Wissenschaft des Hörsaals. Sein einfachstes Wort, seine flüchtigste Begegnung mit einer Seele wurde von einem Strahlenglanz durchdrungen, der den Hörer auf eine höhere Bewusstseinsebene hob. Unsere Herzen brannten, wenn er sprach. Er hat natürlich nie mit jemandem gestritten, noch hat er seine Argumente überstrapaziert. Er ließ jedem seine Freiheit. Er nahm nie den Standpunkt der Autorität ein, sondern war immer die Verkörperung der Demut. Er lehrte, als überreiche einem König ein Geschenk. Er hat mir nie vorgeschrieben, was ich tun sollte. Allenfalls bestätigte er mich darin, dass mein Tun richtig war. Er sagte mir auch nie, was ich glauben sollte. Er gestaltete Wahrheit und Liebe so schön und königlich, dass das Herz sich davor verneigen musste. Er zeigte mir durch seine Stimme, sein Auftreten, seine Haltung und sein Lächeln, wie ich sein sollte. In dem Wissen, dass aus dem reinen Boden des Seins zweifellos die gute Frucht der Taten und Worte erwachsen würde. Es lag eine seltsame, beeindruckende Mischung aus Bescheidenheit und Majestät, Entspanntheit und Macht, selbst in seinen einfachsten Worten und Gesten, was mein Verlangen weckte, die Quelle davon zu verstehen. Was machte ihn so anders, so unermesslich viel besser als alle anderen Menschen, die ich je getroffen hatte? Es war zu erwarten, dass der geistige Aufruhr, der mein Leben ergriffen hatte, sich stark auf die Pflichten meines Amtes auswirken sollte. Meine Ideale begannen sich schon seit dem ersten Treffen mit Abdu'l-Bahá zu verändern. Ich erinnere mich, dass zu dieser Zeit die sehr beliebte junge Frau eines Mitglieds meiner Kirchengemeinde plötzlich erkrankte. Damals stand ich erst seit wenigen Wochen unter diesem göttlichen Einfluss. Ich war kein Baha'i. Ich hatte Baha'u'llah nicht als Manifestation Gottes anerkannt. Ich wusste sehr wenig von dem, was man die Stufe Abdu'l-Bahas nannte. Aber die Vision einer geistigen Schönheit, die Hoffnung auf geistige Verwirklichung, fesselte mich. Sie zog mich unwiderstehlich an. Ich las immerzu die verborgenen Worte, die sieben Täler, das Buch der Gewissheit und die schönen Gebete. Als nun dieser Freund zu mir als seinem Seelsorger kam und mich unter Tränen bat, für die Genesung seiner Frau zu beten und mir sagte, dass sein Arzt wenig Hoffnung habe, dass sie täglich schwächer werde und dass seine einzige Hoffnung die Güte Gottes sei, da wandte ich mich instinktiv dem Heilungsgebet aus dem Bahá'í-Gebetbuch zu. Gemeinsam wiederholten wir 9-mal: Dein Name ist meine Heilung, o mein Gott, dein Gedenken meine Arznei, deine Nähe meine Hoffnung und die Liebe zu dir mein Gefährte. Dein Erbarmen ist meine Heilung und Hilfe in beiden Welten, in dieser und der künftigen. Du bist wahrlich der Allgütige, der Allwissende, der Allweise. Der Mann wusste nichts oder nur sehr wenig über den Bahá'í-Glauben. Ich hatte mich sicher nicht bemüht, ihm die Lehren zu erläutern. Es war alles noch viel zu neu für mich, als dass ich das hätte tun können. Ich staunte währenddessen und auch danach über meine Kühnheit und über seine bereitwillige und dankbare Annahme der Gebete. Vielleicht nahm er es ja nicht ganz ernst, obwohl er verzweifelt genug war, sich an jeden Strohhalm zu klammern. Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, dass seine Frau sich von dieser Stunde an erholte und es ihr bald wieder gut ging. Ich erwähne dies nur als Beispiel für die neuen Beziehungen zu den Menschen, die sich damals ergaben. Als Christus zu seinen Jüngern unter den Fischern sprach: Folget mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen, muss er gemeint haben, dass das Nachfolgen eine Frage der Geistigkeit ist, der liebevolle Taten entströmen. Als wollte er sagen: Sei wie ich und die Menschen werden dich lieben, wie sie mich lieben, und du wirst in der Lage sein, den Menschen zu dienen, wie auch ich dir gedient habe. Jedenfalls zeigte Abdu'l-Bahá mir immer zu, dass die einzige Art und Weise, anderen Menschen den Weg des Lebens zu lehren, darin bestand, ihn selbst zu beschreiten. Ich bin der Weg. Ich fragte Abdu'l-Bahá eines Tages: Warum sollte ich an Baha'u'llah glauben? Er sah mich lange und forschend an, als blickte er in meine Seele. Das Schweigen vertiefte sich. Er antwortete nicht. In dieser Stille hatte ich Zeit, darüber nachzudenken, warum ich die Frage gestellt hatte, und langsam dämmerte mir, dass nur ich selbst die Begründung dafür liefern konnte. Letzten Endes war die Frage, warum sonst sollte ich an jemanden oder etwas glauben, außer als Mittel und Anreiz für ein vollständigeres, tieferes und vollkommeneres Leben. Fragt sich etwa der Tischlerlehrling, warum er an den Meister seines Handwerks glauben soll? Er will wissen, wie er den Rohstoff in schöne und nützliche Stücke verwandeln kann. Er muss an jeden glauben, der ihm zeigen kann, wie es geht, wenn er nur seinen eigenen Fähigkeiten vertraut. Ich hatte den Stoff des Lebens. War Baha'u'llah der Handwerksmeister? Wenn er es war, würde ich ihm folgen, selbst unter Blut und Tränen. Aber wie konnte ich sicher sein? Ich fragte mich, warum Abdu'l-Bahá so lange schwieg. War es denn Schweigen? Diese Stille enthielt mehr als Worte. Endlich sprach er. Er sagte, dass die Arbeit eines christlichen Pastors sehr wichtig sei. Wenn du predigst, betest oder in deiner Gemeinde lehrst, dann muss dein Herz mit Liebe zu ihnen und mit Liebe zu Gott erfüllt sein. Und du musst aufrichtig, sehr aufrichtig sein. Er sprach Persisch, der Dolmetscher übersetzte fließend und schön. Aber niemand konnte diese göttliche Stimme übersetzen. Er sprach in der Tat, wie kein gewöhnlicher Mensch je sprach. Man lauschte hingerissen und verstand mit dem Herzen, noch bevor der Dolmetscher auch nur den Mund öffnete. Es war, als ob die englische Übersetzung nur die Oberfläche berührte. Die Stimme, die Augen, das Lächeln Abdu'l-Bahas aber lehrten das Herz in die Tiefe vorzudringen. Sinngemäß fuhr er fort: Man kann niemals aufrichtig genug sein, solange sich das Herz nicht völlig von den Dingen dieser Welt gelöst hat. Man darf weder Liebe predigen und dabei ein liebloses Herz haben, noch Reinheit predigen und unreine Gedanken hegen, noch Frieden predigen und im Inneren kämpfen. Er machte eine Pause und fügte mit einer Art humorvoller Traurigkeit hinzu, dass er Pastoren gekannt hatte, die dies taten. Mein schlechtes Gewissen regte sich. Ich hatte es auch getan. Erst viele Monate später erkannte ich, dass er meine Frage beantwortet hatte. Sicherlich war ich dadurch dem Glauben an Baha'u'llah als dem Werkmeister des Lebens näher gekommen. Gewiss war es ein herrlicher Hinweis darauf, wie der Stoff des Lebens in schöne und wertvolle Dinge verwandelt werden konnte. Einen Augenblick lang hatte ich das Gewand seiner Erhabenheit berührt, aber nur für einen Augenblick. Die Türen schwangen schnell wieder zu und ließen mich draußen. Diese Tage und Wochen von wechselndem Licht und Dunkel, von Hoffnung und Verzweiflung, waren in der Tat schwarz. Doch seltsamerweise genoss ich die Tiefen. Ja, sie waren wenigstens real. Zum ersten Mal erkannte ich den Wert, ja die zwingende Notwendigkeit geistigen Leidens. Die Geburtswehen müssen immer der Geburt vorangehen. Ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen, an ein weiteres Beispiel für Abdu'l-Bahas göttliche Methode. Mir ging es in jenem Sommer überhaupt nicht gut. Ein Rückfall drohte mich in einen Zustand zu versetzen, der im Jahr zuvor eine größere Operation erforderlich gemacht hatte. Mein nervöser Zustand bewog mich, mit dem Rauchen aufzuhören, das ich zeitlebens gewohnt war. Ich hatte mich immer damit gebrüstet, diese Gewohnheit jederzeit aufgeben zu können. Tatsächlich hatte ich wiederholt mehrere Monate lang den Gebrauch von Tabak unterbrochen. Aber dieses Mal waren meine Nerven und mein Wille zu meinem Erstaunen und Verdruss in einem Zustand, dass das Verlangen nach 2 oder 3 Tagen Überhand nahm. Schließlich kam mir in den Sinn, Abdu'l-Bahá um Hilfe zu bitten. Ich las sein schönes Sendschreiben, das mit den Worten beginnt: »O ihr reinen Freunde Gottes«, indem er die persönliche Sauberkeit preist und anmahnt, alles zu meiden, was die Genusssucht zur Gewohnheit werden lässt. Sicher wird er mir sagen, dachte ich, wie ich diese Gewohnheit überwinden kann. Als ich ihn also das nächste Mal sah, erzählte ich ihm alles. Ich kam mir vor wie ein Kind, das seiner Mutter beichtet, und meine Stimme verlor sich nach nur wenigen Worten in betretenem Schweigen. Aber er verstand. Natürlich viel besser als ich selbst. Wieder fühlte ich seine einnehmende, verständnisvolle Liebe, als er mich ansah. Kurz darauf fragte er, wie viel ich rauchte. Ich sagte es ihm. Er sagte, er glaube nicht, dass es mir schade. Die Männer im Orient würden die ganze Zeit rauchen, so dass ihre Haare, Bärte und Kleider davon völlig durchdrungen wären, was oft widerwärtig sei. Aber ich täte dies ja nicht, und in meinem Alter, nachdem ich schon so viele Jahre an das Rauchen gewöhnt sei, sollte ich mir keine Sorgen darum machen. Seine sanften Augen und sein Lächeln schienen zu zwinkern, so dass ich wieder den Eindruck hatte, er freute sich über einen göttlichen Witz. Ich war ziemlich überwältigt. Er hielt mir keinen Vortrag über schlechte Gewohnheiten, erklärte nicht die schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit, beschwor nicht meine Willenskraft, das Verlangen zu überwinden. Er gab mir vielmehr einen Freibrief. Ich verstand es zwar nicht, war aber sehr erleichtert und spürte, dass es ein weiser Ratschlag war. Der innere Konflikt war beigelegt und ich genoss das Rauchen, ohne dass mein Gewissen mich quälte. Aber 2 Tage nach diesem Gespräch verließ mich jegliches Verlangen nach Tabak und ich rauchte in den nächsten 7 Jahren nicht mehr. Liebe ist das Tor zur Freiheit. Allmählich begriff ich diese bedeutende Wahrheit. Freiheit nicht nur für den, der liebt, sondern auch Freiheit für den, dem diese göttliche Liebe zuteil wird. Ich habe mehrfach den Eindruck allumfassender Liebe erwähnt, den er immer auf mich machte. Wie selten Menschen um uns herum, auch unsere Liebsten, so einen Eindruck auf uns machen, wissen wir alle. All unsere menschliche Liebe scheint auf dem Selbst zu gründen und selbst ihr höchster Ausdruck ist auf eine Person oder einige wenige Personen begrenzt. Nicht so die Liebe, die Abdul-Bahá ausstrahlte. Wie die Sonne ergoss sie sich auf alle gleichermaßen und wie die Sonne wärmte sie alle und verlieh allen, die sie berührte, neues Leben. In meinem christlichen Priesteramt war ich daran gewohnt, oft von der Liebe Gottes zu sprechen. In meinem ganzen Leben, seit ich als 15-jähriger Junge das ergreifende Geschenk der Bekehrung erfahren hatte, bei der sich buchstäblich der Himmel auftat, ein großes Licht leuchtete und eine Stimme aus der ungeschauten Welt mich zum Verzicht und zum Leben des Geistes aufrief, hatte ich viel von der Liebe Gottes gehört und gesprochen. Jetzt merkte ich, dass ich die Bedeutung dieser Worte nie zuvor verstanden hatte. Etwa zu dieser Zeit hörte ich die wohlbekannte Geschichte der Antwort Abdul-Bahas auf die Frage, warum das Gesicht all jener, die aus seiner Gegenwart kamen, so strahlte. Er sagte mit seinem feinen Lächeln und der bescheidenen Geste seine Hände, die man niemals vergessen kann, falls dem so sei, müsse es daran liegen, dass er in jedem Gesicht das Gesicht seines himmlischen Vaters sehe. Sinnen Sie über diese Antwort nach. Erforschen Sie die Tiefen dieser einfachen Worte, denn darin mag die Bedeutung der Liebe Gottes und die Ursache ihrer verwandelnden Kraft liegen. Man kann leicht verstehen, warum das Gesicht der Liebenden mit himmlischem Glanz erglüht. Gewiss wird das ganze Sein eines Menschen verwandelt, sobald die Lampe der kosmischen Liebe in seinem Herzen entzündet ist. Aber warum sollte es dazu führen, dass das Gesicht des Suchenden, Entfremdeten, Sündigen, dem sich die Liebe zuwendet, ebenfalls strahlt? Wir finden die Antwort in einer anderen, umfassenden, maßgeblichen Äußerung Abdul-Bahas. Sehnst du dich danach, Gott zu lieben? Dann liebe deine Mitmenschen, denn in ihnen siehst du das Bild Gottes. Aber es bedarf des durchdringenden Blicks, einer mehr als persönlichen und begrenzten Liebe, um Gottes Antlitz ebenso im Gesicht des Heiligen wie auch des Sünders zu sehen. Bedarf es nicht wenigstens bis zu einem gewissen Grad der allumfassenden Liebe, die Christus auf alle Menschen gleichermaßen ausgeströmt hat, um das Antlitz Gottes in den Gesichtern unserer Mitmenschen gespiegelt zu sehen? Das muss unser Herr gemeint haben, als er sprach: Ein neues Gebot gebe ich euch, liebet einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Ja, ein neues Gebot. jedoch schmählich missachtet, wofür der Zustand unserer pseudochristlichen Zivilisation Zeugnis ablegt. Etwa in dieser Zeit war ich bei einem Interview eines unitarischen Geistlichen zugegen, der gerade einen Artikel über die Bahai-Sache für den North American Review vorbereitete. Auch hier zeigte sich diese universelle kosmische Liebe. Der Geistliche war recht betagt. Er ist inzwischen aus dieser Welt geschieden und hat jetzt vielleicht eine klarere Vorstellung von der Wirklichkeit der Liebe und Wahrheit, als er sie damals entdeckt zu haben schien. Schon damals war es für mich unbegreiflich, dass eine Seele gegenüber dem Einfluss, der von Abdu'l-Bahá ausging, so unempfänglich sein konnte. Der Meister saß während des Interviews ganz still und hörte sich mit unermüdlicher Aufmerksamkeit die langen, hypothetischen Fragen des ehrwürdigen Doktors an. Sie bezogen sich ausschließlich auf die Geschichte der Bahai-Sache, die frühen Zwistigkeiten, das Verhältnis zum Klerus und zur Lehre des Islam. Abdu'l-Bahá antwortete ziemlich einsilbig. Sein Interesse erlahmte nie, aber es schien sich eher auf den Fragesteller als auf dessen Fragen zu richten. Er saß völlig entspannt da. Die Hände lagen auf seinem Schoß mit den Handflächen nach oben, wie es für ihn so typisch war. Er blickte auf den Interviewer mit diesem unbeschreiblichen Ausdruck verständnisvoller Liebe, die nie versiegte. Sein Antlitz war von einer inneren Flamme erleuchtet. Der Doktor redete ohne Unterlass. Ich wurde immer ungeduldiger. Ich schämte mich für ihn. Warum erkannte Abdu'l-Bahá die Oberflächlichkeit all dieser Fragen nicht? Konnte er nicht sehen, dass sie nur dem Zweck dienten, Stoff für einen kritisch ablehnenden Zeitungsartikel zu sammeln, für den der Autor einen dicken Scheck erhalten würde? Warum wurde das Interview nicht kurz gehalten und der Sprecher verabschiedet? Aber während andere in der Gruppe ungeduldig wurden, verlor Abdu'l-Bahá nicht die Geduld. Er ermutigte den Doktor wirklich, alles anzusprechen. Wenn der Sprecher einmal innehielt, gab Abdu'l-Bahá die Antwort auf eine Frage und wartete dann höflich darauf, dass er fortfuhr. Endlich machte der ehrwürdige Doktor eine Pause. Ein Moment herrschte Stille. Dann erfüllte Abdu'l-Bahás weiche, klangvolle Stimme den Raum. Satz für Satz übersetzte der Dolmetscher. Er sprach von seiner Heiligkeit Christi, von seiner Liebe zu allen Menschen, seiner Stärke sogar bis zum Kreuz, von der hohen Stufe christlichen Priesteramtes, zu dem Sie, mein lieber Sohn, berufen wurden, von der Notwendigkeit, dass Männer, die in dieses Amt berufen wurden, sich mit den Eigenschaften Gottes auszeichneten, damit ihre Gemeinde zum göttlichen Leben hingezogen werde. Denn keiner kann den Eigenschaften Gottes widerstehen, wenn sie Ausdruck im Leben finden. Es ist ein Schlüssel, der jedes Herz aufschließt. Er sprach auch vom kommenden Reich Gottes auf Erden, für das Christus uns zu beten aufgetragen hat, und das zu errichten, in Übereinstimmung mit Christi Verheißung, Baha'u'llah, der Vater, auf diese Welt gekommen ist. Innerhalb von 5 Minuten war der Fragesteller ganz bescheiden geworden und zumindest für den Augenblick ein Schüler zu seinen Füßen. Er schien in eine andere Welt entrückt worden zu sein, was tatsächlich auf uns alle zutraf. Sein Gesicht strahlte leise, so als ob er eine innere Erleuchtung empfangen hätte. Dann erhob sich Abdu'l-Bahá. Wir erhoben uns alle körperlich mit ihm, wie wir auch im Geiste erhoben worden waren. Er umarmte den Doktor liebevoll und führte ihn zur Tür. An der Schwelle hielt er inne. Sein Blick ruhte auf einem großen Strauß von American Beauty Rosen, die einer der Freunde ihm an diesem Morgen gebracht hatte. Es waren mindestens 2 Dutzend Rosen, vielleicht auch 3 Dutzend. Es waren so viele und ihre Stängel waren so lang, dass sie in einen Schirmständer aus Steingut gestellt worden waren. Wir alle hatten ihre Schönheit und ihren Duft bemerkt. Kaum hatte Abdu'l-Bahá sie erblickt, lachte er laut. Sein jugendliches, herzhaftes Lachen klang durch den Raum. Er bückte sich, ergriff den ganzen Strauß mit seinen Armen, richtete sich auf und legte ihn seinem Besucher in die Arme. Nie werde ich den runden, grauen Kopf mit Brille über diesem riesigen Strauß herrlicher Blumen vergessen. So überrascht, so strahlend, so bescheiden, so verwandelt. Ah! Abdu'l-Bahá wusste die Liebe Gottes zu lehren.